Welt im Ohr, ÖAD Live. Eine Sendung der Österreichischen Agentur für internationale Mobilität und Kooperation in Bildung, Wissenschaft und Forschung.
Leute im Labor.
Unsichtbare Talente, Bildung und soziale Teilhabe hochbetagter Menschen. Das ist heute unser Sendungsthema. Ihr hört Welt im Ohr, eine Sendereihe der Österreichischen Agentur für internationale Mobilität und Kooperation in Bildung, Wissenschaft und Forschung. Mein Name ist Doris Bauer. Unsichtbare Talente, Invisible Talents, ist auch der Titel eines Forschungsprojekts, das sich mit Talenten, Interessen und Erfahrungen von hochbetagten Menschen, insbesondere jenseits der 80, befasst. Es zielt darauf ab, die Teilhabe am sozialen Leben in ihren Gemeinden und ihrem Umfeld zu fördern und sichtbar zu machen. Finanziert wird es durch das Programm Erasmus Plus, ein Programm der Europäischen Union für Mobilität und Kooperation im Bildungsbereich für Menschen aller Altersgruppen. Das Bild von Menschen über 80 Jahren ist nicht selten das eines der gebrechlichen Alten, die ihrem Umfeld zur Last fallen oder der Gesellschaft Geld kosten. Ein verzerrtes Bild der Wirklichkeit leisten Menschen im hohen Alter doch einen wichtigen Beitrag. Sie engagieren sich zum Beispiel ehrenamtlich, unterstützen ihre Familien und tragen das Wissen ihres ganzen langen Lebens in sich. Wir werden uns in dieser Sendung diesem oft realitätsfernen Bild widmen, über Normalität im Alter sprechen und über neurowissenschaftliche, gesellschaftliche und psychologische Aspekte, die Bildung und soziale Teilhabe bis ins hohe Alter begünstigen oder aber verhindern. Zu diesem Thema möchte ich drei Gäste herzlich begrüßen. Frau Magistra Anita Rappauer, sie ist Soziologin und Koordinatorin des Projekts Invisible Talents und auch schon des Vorgängerprojekts Active 80+. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin der Organisation Querraum Kultur- und Sozialforschung. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Herr Assistenzprofessor, Privatdozent, Magister Dr. Johann Lerner, er ist Neuropsychologe und Psychotherapeut. Sein Schwerpunkt ist unter anderem die Gerontopsychologie, also jene Wissenschaft, die sich mit den psychologischen Aspekten des Alterns und der psychologischen Betreuung älterer Menschen befasst. Er arbeitet in freier Praxis, hat aber auch regelmäßig Lehraufträge, zum Beispiel an der Medizinischen Universität Wien. Hallo.
Hallo und auch vielen Dank für die Einladung.
Und unser dritter Gast ist Friedrich Reuser. Er ist ausgebildeter Sozial- und Lebensberater und seit Jahrzehnten ehrenamtlich engagiert, insbesondere auch im Umgang mit alten Menschen und in der Fortbildung für Ehrenamtliche und für Koordinatorinnen und Koordinatoren, die in Pflegeheimen mit den alten Menschen arbeiten. Er ist auch im Vorstand des Instituts Lebensbegleitendes Lernen und, ich darf es dazu sagen, er ist selbst bereits in Pension. Ich begrüße euch alle drei ganz herzlich und dann fangen wir gleich an. Anita, ich habe in der Einleitung das Bild des älteren und alten Menschen der älteren und alten Menschen in Europa angesprochen, das oft eher die pathologische und gebrechliche Seite zeigt, weniger die agile und mitten im Leben stehende. Inwieweit gibt es denn überhaupt ein einheitliches Bild einer Generation alt in Österreich oder in Europa?
Ja, also da kann man ganz klar sagen, dass es gerade das Altern oder ältere Menschen eine Gruppe ist, die sehr divers ist. Also heterogen, ganz unterschiedlich in ihren Interessen, in ihren Lebensstilen, in der Art und Weise, wie sie ihr Leben natürlich auch leben. Bildung hat da großen Einfluss und natürlich auch die ökonomische Situation. Also von dem her kann man überhaupt nicht davon sprechen, dass es die alten Menschen gibt oder ein Altersbild, sondern uns ist es eben in unseren Projekten ganz wichtig, diese Vielfalt im Alter auch aufzuzeigen.
Mit welchem Begriff arbeitet sie? Es gibt ja so Begriffe wie die Jugend. Gibt es das auch für die Generation 80 plus?
Man spricht da von den Hochaltrigen, während jüngere Alte, also quasi 60 plus oder gerade so an der Übergangsphase vom Erwerbsleben in die nachberufliche Phase, würde man sagen, die jungen Alten und die Hochaltrigen.
Wie ist denn dieses einheitliche Bild, was da manchmal propagiert wird, was ich auch angesprochen habe, wie ist denn das entstanden? Weil du sagst, es ist eine ganz diverse Gruppe, man kann die nicht unter einen Kamm scheren. Es passiert dann doch immer wieder mal.
Ja.
Warum?
Warum? Also ich glaube, das liegt wahrscheinlich so auch in der Natur der Menschheit, dass man versucht, komplexe Sachen zu vereinfachen. Sicher liegt es auch an den Bildern, die in den Medien vermittelt werden. Also auch da ist sicher ganz wichtig, dass man versucht, auch verschiedene Alternsbilder reinzubekommen und auch aufzuzeigen, wie unterschiedlich quasi man das Alter gestalten kann. Ja, ich glaube, das ist so ein Wechselspiel aus Bilder in den Medien, Bildern, die so vermittelt werden.
Friedrich, du bist in unserer Runde am nächsten, wenn es auch noch weit hin ist, in die Gruppe der Hochaltrigen.
Vielen Dank.
Du bist aber sehr umtriebig. Du hältst Vorträge, du bist in Arbeitsgruppen, du machst Weiterbildungen. Warst du jetzt persönlich schon konfrontiert mit diesen typischen Altersbildern oder Vorurteilen? Oder bist du noch zu jung dafür?
Naja, also aus den Vorträgen heraus oder aus diesen Treffen, machen wir es mal lieber so, merke ich schon, dass ungefähr bei 70 die Schere ziemlich weit aufgeht. Also krass gesprochen, da gibt es die Leute, die sagen, was kostet jetzt ein Harley-Davidson? Und die anderen sagen, na, eigentlich, wo gibt es ein nettes Pflegeheim? Also ich würde auch mich dem anschließen, es gibt nicht den Sinn. Also das stimmt auf keinen Fall. Ja, ich selbst bin umtriebig schon, aber ich versuche auch in irgendeiner Form für mich auch eine gewisse Ruhephase zu haben. Das ist auch erst aus meiner früheren Geschichte. Ich bin also nicht nur beim Lernen, sondern auch beim Umlernen von Verhaltensmustern, aber das, glaube ich, geht jetzt ein bisschen zu weit. Aber das ist sozusagen mein Weg.
Johann, du als Psychologe und Psychotherapeut bist unter anderem spezialisiert auf Alterskrankheiten wie Demenz oder Alzheimer. Bist jetzt damit sehr viel von Menschen umgeben, die eben doch diesem pathologischen Bild entsprechen. Wird für einen mit der Zeit das normale Bild, wenn man immer von Kranken umgeben ist?
Das würde ich so nicht sagen, weil es gibt ja auch natürlich die andere Seite, dass man ja zum Beispiel auch die positiven Auswirkungen des Alters auch miterleben kann. Also man sieht ja auch im Krankenhaus, wo ich ja tätig bin, nicht nur kranke Menschen, nicht nur Menschen mit Demenz, sondern man sieht ja auch Menschen, die zum Beispiel ihre Demenzkranken ins Krankenhaus begleiten, da hier sehr aktiv sind, sie sehr unterstützen, sehr liebevoll mit ihnen umgehen und sozusagen auch kognitiv sehr fit sind, geistig sehr rüstig sind. Im Krankenhaus selber hat man eigentlich schon auch beide Seiten, die man hier erlebt und miterlebt. Und natürlich Demenz und Demenzerkrankungen, was ja ein Spezialgebiet von mir ist, ist natürlich eine Erkrankung, vor der viele, viele Menschen Angst haben, die uns sozusagen schon alleine vom Namen her Alzheimer-Krankheit Angst macht. Und von den Zahlen her ist es so, dass wir ungefähr in Österreich zurzeit 120.000 bis 150.000 demenzkranke Personen haben.
Wie steht das in Relation? Wie viele Menschen über 80 haben wir? Oder über 70?
Das kann ich jetzt so nicht sagen, aber ich kann sagen, dass bei den 60-Jährigen haben wir ca. 1% Demenzkranke und bei den 90-Jährigen haben wir ca. 35% Demenzkranke. Du nickst jetzt, das klingt sozusagen mal auf den ersten Blick erschreckend, aber ich glaube, man muss es auch umgekehrt sehen. Bei den sozusagen 60-Jährigen haben wir 99%, die keine Demenz haben, und bei den über 90-Jährigen haben wir sozusagen 65%, die auch keine Demenz haben. Also da ist sozusagen das Glas Wasser schon sozusagen halb voll. Ja. Und das ist ein bisschen der Blick, den du vorher auch angesprochen hast, wo wir ein bisschen pessimistisch auf sozusagen diese Altersentwicklungen blicken. Das würde ich eben so jetzt nicht sehen, sondern es gibt sehr wohl sehr, sehr viele Menschen in Österreich, die sehr lange sehr gut leben. Aber es gibt natürlich auch einen Teil, der eben nicht so lange so gut und so fit ist. Und um den müssen wir uns natürlich kümmern. Und da gibt es ja verschiedenste Aktivitäten, die sich darum kümmert. Und der Bereich der Medizin und der Gerontopsychologie spielt natürlich auch eine Rolle, die Soziologie spielt eine Rolle. Und deswegen finde ich, sind so auch Sendungen wie heute eben sehr wichtig, um hier auch ein Bewusstsein zu schaffen.
Ja, ich möchte noch kurz bei dir bleiben. Es gibt eine Frage, die ich für mich in meiner Vorabrecherche nicht beantworten konnte. Schrumpft das Hirn, verliert es an Leistung und wann ist es am leistungsfähigsten? Oder kann man das überhaupt nicht sagen? Es gibt sehr kontroverse Meinungen.
Naja, es ist so, dass sozusagen das Gehirn aus meiner Sicht, so wie alle Organe, die sozusagen biologische Zellen haben, im Laufe ihres Lebens letztendlich an Funktionalität verlieren. Es kommt auch im Gehirn dazu, dass wir sozusagen Nervenzellen verlieren, dass Nervenzellen absterben. Die Frage, die uns umtreibt, ist sozusagen, wann passiert das, in welchem Ausmaß passiert das und wann trifft es einem sozusagen persönlich. Und gerade zum Beispiel bei der Alzheimer-Krankheit ist es immer erstaunlich, warum bekommen manche Menschen die Alzheimer-Krankheit mit 60 Jahren, manche bekommen sie mit 90 Jahren und manche kriegen sie gar nicht. Das ist nach wie vor ein Rätsel. Grundsätzlich ist es so, dass sehr, sehr viele kognitive Fähigkeiten und auch emotionale Fähigkeiten im Alter sehr, sehr lange sehr gut erhalten bleiben. Natürlich gibt es auch Bereiche, wo das nicht so gut sich erhält, wo es sozusagen, wo sich langsam Defizite entwickeln. Da gibt es natürlich auch das Phänomen, dass wir zum Beispiel auch Gehirnverletzungen haben, zum Beispiel nach einem Schlaganfall, wo das dann schon sozusagen abrupt sein kann. Aber grundsätzlich ist es so, dass es, wenn ich ein normales, alterndes Gehirn habe, die Fähigkeiten sehr lange, sehr, sehr lange halten bleiben.
Ja, das heißt, man kann auch bis ins sehr hohe Alter lernen, sich weiterbilden und trotzdem gibt es Menschen, also von welchen Faktoren hängt es denn noch ab, wenn Menschen mit 65 in Pension gehen und dann sagen, okay, ich habe genug gelernt für mein Leben, ich lasse das jetzt. Also wozu soll man sich denn noch weiterbilden, wenn man es nicht mehr braucht im Berufsleben? Fragen wir mal so.
Ja, also das kann man schon beobachten, dass das Lernen im Alter ein anderes Ziel verfolgt als Qualifikation oder das Erwerben von gewissen Kompetenzen, die man vielleicht im Berufsleben braucht. Es geht vermehrt um eine gewisse Art von Selbstreflexion, von Weiterentwicklung der Persönlichkeit, würde ich sagen. Und da sind durchaus, also das empfinden schon einige ältere Menschen in der nachberuflichen Lebensphase als attraktiv, sich auch mit gewissen Lebensthemen auseinanderzusetzen, sich zu überlegen, wie möchte ich eigentlich mein Altern gestalten. Also das ist ja doch mittlerweile dadurch, dass wir ja immer, Gott sei Dank, auch immer älter werden, eine Phase, die ja relativ lang dauern kann. Und da ist man schon auch gefordert, sich zu überlegen, wie gestalte ich es, wie gehe ich es an, was interessiert mich. Und das ist natürlich schon auch beeinflusst von meinen bisherigen Lebenserfahrungen.
Ja, Friedrich, wie ist denn deine Meinung? Du arbeitest ja sehr viel mit älteren Menschen auch. Wie bereitwillig sind die denn, sich weiterzubilden? Ist das von Interesse oder?
Ja, da gibt es jetzt keine Ja oder Nein. Also ich darf ein bisschen ausholen. Ich war 2 EU-Projekte mit dabei. Es ging um Active Aging und wir haben dann auch Seminare gehalten und die Leute, die gekommen sind, waren alle wunderbar aktiv. Es ist ein Paradox gewesen. Wir haben uns sozusagen gegenseitig auf die Schulter geklopft, wie wunderbar aktiv wir sind. Aber die sozusagen ein bisschen mit dem Doppler hinterm Fernseher hocken, die haben wir nicht erreicht. Die Geschichte ist dann ein bisschen weitergegangen. Ich arbeite jetzt mit den Johannitern mit, die auch dieses Thema aufgegriffen haben. Da gehen wir in ein Seminar, wo wir uns überlegen, was haben sie gemacht, was hätten sie gern gemacht. Sozusagen auch ein bisschen in die Jugend, in die Zeit früher vor oder in die Berufszeit. Und dann führen wir sie in irgendeiner Form zu einem Aktionsplan. Was möchte ich denn dann weiter tun? Und ich habe dann aber jetzt gemerkt, dass wenn sie jetzt ein Seminar halten, das finde ich leider interessant. Ja, und dann sagen, hurra, wunderbar, und jetzt gehen wir auf ein Bier. Ne? Also die Nachhaltigkeit ist hier nicht drin. Und das hat sich jetzt wunderbar ergeben, das habe ich ehrenamtlich mit im Hilfswerk gestartet, mit der Frau Wottibker, die den, wie soll man sagen, psychologischen Bereich hineinspielt. Also das sind so Bereiche, wo man in sich hineinspürt, nachdenkt, auch in sich hineindenkt und nicht nur mit dem Kopf aufnimmt. Das ist eine vierteilige Serie, da gibt's Hausaufgaben, aber auch eben diese Meditationen immer und dann bei der nächsten Treffen wird diese Hausaufgabe dann besprochen, führt auch zum Aktionsplan, aber hat meiner Meinung nach mehr Wert für die Zukunft dieser Menschen.
Ich fand das interessant, was du vorher gesagt hast, dass man die Jugend zurückgeht. Gibt es Menschen, die das Alter verwenden, um Jugendträume nachzuholen? Oder die Zeit im Alter?
Ja, natürlich. Es ist so, es gibt vieles, was die Leute natürlich gerne gemacht hätten. Und dann versuchen es viele auch in irgendeiner Form über Aktivitäten verschiedenster Art. Das ist schon klar. Und ich denke, das ist auch das, was mir ein großes Anliegen ist. Also ich nehme so gerne diesen kleinen Dialog her, wo ein Mann liegt im Sterben und fragt den Tod, ist das alles in meinem Leben? Und er sagt, das war alles, was du aus deinem Leben gemacht hast. Und da denke ich, und in den Pflegeheimen, wenn ich Gespräche führe und ich erfahre dann von den Menschen, was hätten sie gern alles gemacht und jetzt ist heute zu spät, gehe ich oft hinaus und sage, danke für diese Lektion. Und das ist, glaube ich, schon in den Menschen da. Den Schritt in die Umsetzung, der ist oft nicht so einfach.
Anita, bitte.
Nein, mir ist da nur eine sehr nette Initiative jetzt gerade eingefallen, bei dem, was du, Friedrich, gesagt hast. Mhm. Also ich beobachte auch, dass gerade so das Thema unerfüllte Lebensträume ein Thema im Alter und bei älteren Menschen ist. Und da war ich gerade letzte Woche in Amsterdam und habe Initiativen besucht, die von Älteren für Ältere initiiert sind. Und da hat mir eine Aktion ganz gut gefallen. Und zwar hat sich da auch eine Gruppe von älteren Menschen zusammengesetzt und sich darüber ausgetauscht, welche Lebensträume sie eigentlich nicht erfüllen konnten. Und haben sich das dann insofern symbolisch ein bisschen auch erfüllt, indem sie mit professionellen Fotografinnen Traumfotos gestaltet haben. Das heißt, sie haben sich in die Situation, also kostümiert und in die Situation begeben ihrer nicht erfüllten Träume. Also ein älterer Herr wollte zum Beispiel Pilot werden. War damals über 80, also war klar, das geht sich nicht mehr aus. Und hat sich dann aber in Pilotenuniform fotografieren lassen und mit Fotomontage hat man das dann so hingebracht, dass es so ausschaut, als würde er vor einem Flugzeug stehen, mit Stewardessen links und rechts. Und das war für ihn aber, klar hat das nicht erfüllt, aber es war irgendwie so auch ein bisschen ein Hackel drunter zu setzen und zu sagen, eine Versöhnung mit dem unerfüllten Wunsch. Und ich glaube, das sind ganz hilfreiche Sachen auch. Klar kann man es nicht nachholen, aber man kann es doch irgendwie erlebbar machen.
Ja, Moment, Johann, wie weit stehen denn solche Initiativen oder auch diese Reflexionen und dieses Weiterbilden auch Menschen mit kognitiven Einschränkungen, mit Alzheimer oder mit Demenz zur Verfügung als Möglichkeit?
Die Initiativen selber, glaube ich, sind sehr, sehr spezifisch angelegt. Und es gibt natürlich auch im klinischen Bereich solche Initiativen und solche Ideen, um die Lebensqualität von älteren Personen, die vielleicht kognitive Einschränkungen haben, zu unterstützen, zu fördern. Auch natürlich darf man da die Angehörigen nicht vergessen, die hier auch eine großartige Rolle spielen, sich ganz toll engagieren und manchmal auch ausbrennen leider, weil das natürlich auch eine sehr anstrengende Tätigkeit ist. Da gibt es eben verschiedenste Ansätze, die gehen über kognitives Training, über Meditation, Imagination, sportliche Aktivitäten, Ernährung, Basteln, Musik, also da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Ansätze Und wir sind natürlich auch daran interessiert, weil ja das im medizinischen Bereich sich abspielt, ob das auch eine gewisse Nachhaltigkeit hat, weil das war ja auch vorher dein Einwand ein bisschen. Das heißt, wir stellen uns die Frage, ob wir das auch sozusagen medizinisch so gut machen können, dass da auch quasi ein medizinisch-klinisch signifikanter Effekt herauskommt. Ne? Und da gibt es natürlich Initiativen, die das belegen können, aber es gibt auch sehr viele, wo einfach aus methodischen Ursachen diese Nachhaltigkeit nicht gegeben ist. Und das ist sicherlich noch ein Problem. Und dann würde ich noch gerne zu dem Bild, was du gesagt hast, sozusagen mit dem Tod und was hast du aus deinem Leben daraus gemacht. Ich glaube, was hier sozusagen erlebt wird, ist auch das, was man im Rahmen der Psychotherapie erlebt, dass einfach viele Menschen ihr Leben, das sie bisher so gelebt haben und wenn sie es dann ändern möchten, dass das dann gar nicht so einfach ist, das Leben zu verändern. Nämlich es sind so eingefahrene Muster, es sind so Gewohnheiten, es sind sozusagen Regelmäßigkeiten, die unser Gehirn sozusagen abgespeichert hat. Und diese Regelmäßigkeiten, diese Gewohnheiten, auch wenn sie uns zum Teil gar nicht gefallen und wir auch darunter leiden, das zu verändern, legt uns das Gehirn doch gewisse Steine in den Weg. Und deswegen ist das auch im Alter natürlich nicht leichter, manchmal sogar vielleicht schwieriger. Und die größte Frage ist natürlich, welche Motivation habe ich und wie hoch ist diese Motivation, dass ich sozusagen mir diese Arbeit, das ist ja diese Anstrengung, dass ich das auf mich nehme, um wirklich sozusagen langfristig auch zu einer Verhaltensänderung komme. Und da denke ich, sind solche Initiativen sicherlich wertvoll. Und es müssten auch aus meiner Sicht psychologisch unterfüttert werden, um hier auch eine angestrebte Nachhaltigkeit zu erreichen.
Something we all need, a little space to spread out and to breathe, freedom to make your own choice, listen and hear to your own voice. And if ever they try to take it away, call on all the people of the world to save you. Can't take that away. We're born with it each and every day. And if ever they try to take it away, call on all the people of the world to save you. To save.
Freedom from bureaucracy, freedom.
Willkommen zurück bei uns im Studio, willkommen zurück bei Welt im Ohr, wo wir heute über das Altern sprechen oder über Menschen, die schon gealtert sind und trotzdem noch aktiv am Leben teilnehmen. Friedrich, wir haben in der Pause ein bisschen über die ehrenamtliche Tätigkeit gesprochen und haben vorher auch schon Lebensqualität besprochen. Und sag uns nochmal ein bisschen, wie das von der ehrenamtlichen Seite zu betrachten ist.
Also ich denke, Ehrenamt ist eine gewaltige Chance, wirklich auch mit anderen Menschen etwas zusammen zu gestalten. Und ich sehe das Ehrenamt jetzt wirklich breiter. Und ich denke, es hat sehr gut formuliert Joachim Gauck, der ehemalige Bundespräsident, am 23. März 2012, seid nicht nur Konsumenten, ihr seid Bürger, das heißt Mitgestalter. Wem Teilhabe möglich ist und der ohne Not auf sie verzichtet, da vergibt sich eine der größten Möglichkeiten des menschlichen Daseins, Verantwortung zu leben. Für mich persönlich hat Ehrenamt auch etwas mit Ungehorsam zu tun.
Das heißt?
Ungehorsam heißt, dass das Engagement der Menschen auch etwas bewirkt. Ich glaube nicht, dass der Eiserne Vorhang so schnell gefallen ist. Ich glaube nicht, dass die Berliner Mauer so schnell gefallen wird. Natürlich war auch politisch dann die Zeit reif. Aber hier ist ein gewaltiges Engagement dahinter. Oder nehmen wir jetzt die Jungen, die immer wieder auf die Straße gehen und für den Klimawandel. Ich halte es für ganz ein wichtiges ehrenamtliches Engagement. Und ich denke mir, du hast es angesprochen, Anita, wir haben eine relativ lange Zeit vor uns. Das sind statistisch, glaube ich, 20, 25 Jahre aktive Pensionszeit. Und ich nehme mich jetzt hinein, ich glaube, wir sind eine privilegierte Generation. Ich mit 70 habe den Krieg nicht mehr erlebt, einen gewaltigen Aufschwung in jeder Form. Und ich denke, ich habe auch ein wenig eine Verpflichtung mitgenommen. Und das, etwas mit anderen, etwas für die Gesellschaft zu tun, das gibt Menschen, auch Senioren, eine sehr, sehr starke Bedeutung.
Wer sind denn die Menschen, die sich gerade in deinem Bereich ehrenamtlich engagieren? Sind das primär ältere Menschen?
Ja, eindeutig. Und das ist auch die Zielgruppe. Das ist auch die Zielgruppe in den Pflegeheimen. Natürlich bis zu einer gewissen Grenze. Man der selber merkt, jetzt wieder, ist auch schon bald so wie die immer. Also dann steigen Leute auch wieder aus. Das verstehe ich auch gut. Aber im Grunde genommen, hier etwas für die anderen zu tun, da kommt ja auch sehr viel zurück. Es geht auch, lassen Sie mich noch eins dazu nehmen. Natürlich werden die Leute geschult, das ist eh klar. Aber es gibt auch ein informelles Lernen. Also wenn die Leute jetzt in den Pflegeheimen zum Beispiel mit den Wertschätzern, mit diesen Heimbewohnern sprechen, dann nehmen sie ja diese Wertschätzung, die Fragen und wie sie sprechen, auch mit nach Hause. Das legen sie ja nicht bei der Tür ab. Und da eine Bemerkung, da war ich noch in der Rudolf-Stiftung, wo ich begonnen habe, ehrenamtlich zu arbeiten, ist eine Frau aufgestanden und hat gesagt, jetzt verstehe ich es nicht, jetzt habe ich schon so lange mit meinem Mann immer gestritten. Und meine Tochter, damals waren die grünen Haare ein bisschen schon lang her. Also, wenn ich die nur angeschaut habe, ist mir das Gimpfte aufgegangen. Letztes Mal hat man so ein schönes Gespräch. Also auch hier bringen die Leute, nehmen auch etwas für sich sehr viel mit.
Du bist aber jetzt schon, wenn ich das so sagen darf, länger im Ehrenamt engagiert, als du in Pension bist. Ja. Bist du in die, also, weil du sagst, die Zielgruppe sind Senioren, aber du hast als Nicht-Senior angefangen.
Ja.
Wie passt das zusammen?
Ja, es war interessanterweise, ich bin seit 45 Jahren selbstständig als Handelsvertreter und ich glaube, ich war 40. Die Firma ist wirklich top gelaufen, ich war sehr, sehr zufrieden. Und trotzdem, oder vielleicht gerade deswegen, ich weiß es nicht warum, hat die Midlife-Crisis bei mir angeklopft, so mit der klassischen Frage, so, und war das jetzt alles in deinem Leben? Und dann habe ich mich mit Psychologie ein bisschen auseinandergesetzt. Kann mich erinnern, das erste Buch war von Murphy, die Macht ihres Unterbewusstseins. Und dann kam halt irgendwo die Lebenssozialberatung. Und dann habe ich Praxisstunden gebraucht. Und dann bin ich in die Rudolf-Stiftung gegangen. Die haben gerade ein WHO-Projekt begonnen, Gesundheit und Krankenhaus. Und das war ein Besuchsteam, wo wir auch geschult wurden. Und da habe ich meine Praxisstunden gemacht. Und dann ist jemand von Pflegeheim gekommen und hat gesagt, mach das bei mir auch. Und, ja, und so hat es eins das andere ergeben und dann die Schulungen etc. etc.
Ja, Johann.
Ich glaube, was du ja ansprichst, ist sozusagen sehr wichtig. Das sehen wir auch in der psychologischen und psychotherapeutischen Arbeit. Ist nämlich so ein bisschen der Sinn des Lebens, der Sinn der Aktivität, die man macht. Und gerade wenn Menschen dann viele Menschen haben ja im beruflichen Alltag manchmal die Situation, dass sie ihre Tätigkeit vielleicht nicht als so sinnvoll, so sinnhaft erleben. Und wenn sie dann vielleicht in der Pension oder in der ehrenamtlichen Tätigkeit, vielleicht auch schon vor der Pension, diese Tätigkeit, die sie dann hier vielleicht auch durch Schulung erlernen und hier auch eine Sinnhaftigkeit erfahren, ja, und nämlich die Sinnhaftigkeit dadurch, dass ich mit jemandem gegenüber, mit einem Menschen in Kontakt bin, mit denen in Kommunikation trete, hier vielleicht eine Bindung aufbaue, was ja menschliche Grundbedürfnisse sind, dann vermittelt diese Aktivität einen gewissen Sinn im Leben. Dieser Sinn, der macht, der fühlt sich gut an, der macht mich vielleicht glücklich, der bereitet mir Freude, der dadurch, wenn ich es Freude empfinde, kann ich auch meiner Umgebung sozusagen Freude vermitteln und dadurch wird sich der Kreis wieder schließen. Und deswegen glaube ich, ist das auch etwas, was absolut förderungswürdig ist und gemacht werden sollte und sind einfach aus meiner Sicht menschliche Grundbedürfnisse, die vielleicht in einer modernen Gesellschaft ab und zu kurz kommen, man das vielleicht so milde ausdrücken kann. Und wenn man dann nicht mehr im Berufsleben steht, hat man vielleicht mehr Zeit, mehr Optionen, das dann auch zu machen. Und natürlich macht das der eine lieber als der andere. Also wird nicht jeder dafür zu begeistern sein. Aber es ist sicherlich etwas, was sozusagen toll ist. Ne?
Ja, Anita, bitte. Ja, ich würde bei dem Thema Mitgestaltung gerne noch einhaken, weil wir das in unseren Projekten auch beobachten, dass man ältere ehrenamtliche Senioren, Seniorinnen gut begeistern kann für Themen, die sie in ihrem Alltag bewegen, also die sie selbst betreffen, die auch einen Einfluss auf ihre Lebensqualität haben. Zum Beispiel haben wir ein Projekt auch gerade laufen, das nennt sich Mobilitätsscouts und da werden Senioren, Seniorinnen dabei unterstützt, sich mit dem Thema altersgerechte Gestaltung des öffentlichen Raums auseinanderzusetzen, indem sie selbst Themen aufgreifen, die sie bewegen und da was vorantreiben möchten. Und da zum Beispiel eine Gruppe hat sich die Donauinsel durch die Altersbrille quasi angesehen und ist draufgekommen, dass die nicht so barrierefrei ist, wie sie sich das eigentlich wünschen würden. Und haben dann tatsächlich gemeinsam mit der zuständigen Magistratsabteilung durchgesetzt, dass es Handläufe gibt, dass es zugängliche Badestellen gibt und so weiter. Und da merken wir halt ganz stark über solche Themen, die im Alltag bewegen, die selbst das Leben erleichtern, kann man ältere Menschen auch zum Mitgestalten einladen und bewegen. Man muss natürlich vorausschicken, dass das sind schon eher die jungen Älteren, von denen wir da jetzt sprechen, die selbst sehr viel Eigenengagement mitbringen und sich für so einen Kurs, für so ein Projekt von sich aus melden. Hochaltrige Menschen muss man anders ansprechen, also das ist klar.
Gibt es da jetzt gerade in dem Bereich körperliche Beeinträchtigung Zusammenarbeit oder Austausch mit Organisationen, die sich mit Inklusion befassen, also Inklusion von Menschen mit Behinderung, mit körperlicher Behinderung? Weil ich denke, da sind ja die Bedürfnisse sehr ähnlich, jetzt im öffentlichen Raum zum Beispiel.
Ja, also auf alle Fälle Also von unseren Projekten haben wir jetzt nicht direkt den Konnex mit älteren Menschen und Menschen mit Behinderung, aber so wie du ansprichst, das sind Themen, wenn wir von altersgerechter Gestaltung des öffentlichen Raums sprechen, sprechen wir eigentlich von menschengerechter Gestaltung des öffentlichen Raums, weil so Sachen wie Barrierefreiheit, das betrifft einen älteren Menschen mit einem Gehstock genauso wie eine junge Familie mit Kinderwagen zum Beispiel oder wenn sich ein junger Mensch den Fuß bricht. Also von dem her ist das natürlich altersübergreifend. Wir haben jetzt in unseren Projekten natürlich den Fokus auf Senioren und Seniorinnen.
Johann, in einem Kurzfilm, den ich in der Recherche im Vorfeld entdeckt habe, auch in den Unterlagen von dem Projekt, der nennt sich The Blessings of Aging, also der Segen des Alterns. Da wird eine Gruppe von sehr fidelen Bewohnerinnen und Bewohnern in einem Seniorenheim interviewt und eine dieser älteren Damen sagt, being curious keeps the brain young. Also neugierig sein hält das Hirn jung. Was sind denn generell so Faktoren, die das Hirn jung halten? Also, gibt es die?
Die gibt es. Also ich denke, man muss das so sehen, dass es natürlich die Gehirnaktivität im Alter ist einmal grundsätzlich etwas, was sehr stark genetisch determiniert ist. Und auf diese genetische Determination, da wirken Umweltfaktoren ein. Und diese Umweltfaktoren formen und gestalten das Gehirn natürlich schon von der Geburt an bis ins hohe Alter. Und diese Umweltfaktoren können jetzt sozusagen das Gehirn fördern, können das positiv modulieren. Sie können aber auch das Gehirn hemmen bzw. negativ beeinflussen.
Was denn zum Beispiel für Umweltfaktoren?
Naja, zum Beispiel sind das soziale Aktivität, ist etwas, was das Gehirn sehr stark fördert. Sportliche Aktivitäten ist etwas, was das Gehirn sehr stark fördert. Kognitive Aktivitäten fördert das Gehirn. Dann gibt es natürlich biologische Faktoren wie Übergewicht, Bluthochdruck, Diabetes, Depression, körperliche Immobilität. Das sind natürlich alles Dinge, die das Gehirn sozusagen in eine negative Richtung bringen. Und summa summarum muss man natürlich sagen, dass es hier irgendwo sozusagen gibt es dann eine Summe, und diese Summe macht dann führt dann dazu, ob ich im Alter funktional bleibe oder nicht funktional bin. Also früher hat man ja gesagt, dass das Gehirn praktisch wenig beeinflussbar ist. Man hatte so ein bisschen diesen nihilistischen Ansatz, dass man gesagt hat, okay, Alzheimer, da kann man jetzt nicht mehr viel machen. Da ist man jetzt ein bisschen weggekommen und es gibt auch sehr viele methodische Studien, gute methodische Studien und Beobachtungen, dass man gewisse Risikofaktoren identifizieren kann. Und diese Risikofaktoren kann man auch verändern. Und daraus ergibt sich dann auch für das Gehirn selber eine bessere Funktionalität im Alter. Und eben ganz wichtig sind eben die Faktoren wie lebenslanges Lernen, soziale Aktivitäten, Kommunikation, Bewegung und so weiter, weil auch der Glaube an sich selber, das ist auch sehr interessant, sozusagen, es gibt viele interessante Studien, die zeigen, dass wenn ich davon ausgehe, selber in meinen Gedanken, dass ich gesund alt werde, dann hat dieser Glaube an mich selber einen stärkeren Effekt auf das tatsächliche Altwerden als zum Beispiel kardiologische Erkrankungen. Also sozusagen dieser psychologische Glaube an sich selber ist auch ein ganz wichtiger Mechanismus. Und da ist es eben wichtig zu sagen, dass die Botschaft ist letztendlich, ich kann in einem gewissen Rahmen für mein Gehirn Gutes tun. Ich kann dafür sorgen, dass ich lange gut funktional im Alter bin, aber immer sozusagen unter der gewissen Einschränkung, dass die Gehirnaktivität sehr stark genetisch determiniert ist und auf dem aufbauend es gewisse Grenzen gibt.
Wann müssten wir denn anfangen, gesund zu leben, um im Alter noch klug zu sein?
Also geht es natürlich schon von der Geburt an, würde ich sagen. Das ist natürlich natürlich so zu sehen. Und gleichzeitig würde ich sagen, ist es immer wichtig, vorzusorgen und sozusagen dem Gehirn die Möglichkeit zu geben, sich zu entwickeln und alles zu unternehmen, dass das Gehirn nicht geschädigt wird. Weil wenn ich dann sozusagen alles, was ich vorsorglich bewahre, muss ich nachher nicht sozusagen medizinisch behandeln und wiederherstellen. Deswegen, jede Nervenzelle, die einmal abgestorben ist, ist unwiederbringlich verloren gegangen. Die kommt nicht mehr zurück, die wächst nicht mehr nach. Deswegen ist es wichtig, darauf zu achten, dass ich eben keine Nervenzellen verliere. Und da gibt es eben eine ganze Reihe von medizinischen, psychologischen, soziologischen Maßnahmen, um dafür zu sorgen, und das kann jeder für sich selber in Eigenverantwortung tun, dass eben meine Nervenzellen nicht absterben.
Friedrich, bitte.
Zum Lernen, danke, das war ein wichtiges Thema. Ich würde gerne von mir jetzt ein bisschen was dazu sagen. Was Computer, weil gerade da einer vor mir steht, anbelangt, bin ich ja ziemlich Taubenuss. Ja? Und ich war also bei Vorträgen, die haben mir nichts gebracht. Also für mich nicht. Die haben über alles mögliche geredet, aber nicht das, was mich interessiert hat. Und da habe ich jetzt eine Organisation gefunden, ich glaube, die heißt Qualitätszeit. Die macht genau das mit mir, was ich jetzt will. Und die übt das mit mir. Also das, ich glaube, das ist das, was mir jetzt wirklich hilft. Und da gibt es ein kleines Beispiel. Ich war vor 3-4 Wochen in Badorf an Sprachkurs und habe mich verrennt. Und ich habe mich erinnert, da gibt's Google Maps, glaube ich, heißt das Ding, habe ich das irgendwie geöffnet, habe meine Hoteladresse eingegeben und bin mit dem Ding schon langsam zurück. Sie glauben gar nicht, wie stolz ich war. Ich habe mir gedacht, wow, ich mit dem Computer unterwegs, ist für mich wirklich ein Neuland. Aber ich habe auch gemerkt, wo meine Grenzen sind. Also für noch 4 Stunden jeden Tag Konzentration italienisch, also mittags hätten sie mir aufs Brot streichen können. Ich war unfähig, irgendetwas noch dazu. Und ich glaube nicht, dass ich so viel dort mitgenommen habe. Also ich merke auch meine Grenzen dabei.
Ja, also gerade Sprachen ist ja etwas, was sehr empfehlenswert ist, weil du auch gefragt hast, wann soll man beginnen. Natürlich, es gibt viele Studien, die zeigen, wenn man zweisprachig, dreisprachig in seinem Leben unterwegs ist, baut man viele neurale Reserven im Gehirn auf, die einem dann sozusagen später im Alter schützen, zumindest zeitlich ein bisschen vor diesem Abbau bewahren und die Demenz unter Umständen erst später einsetzt, weil ich eine gewisse kognitive neuronale Reserve habe. Also Sprachenlernen ist ein Paradebeispiel für Aktivität, die das Gehirn stützt, fördert und wo ich Netzwerke aufbauen kann, wo ich sozusagen Vernetzungen, synaptische Verschaltungen verstärken kann. Das ist natürlich etwas, was absolut empfehlenswert ist.
They turn, the lights bid me farewell, lingering last on a girl. So make me a list of the things that you need, a lifetime of memories captured in stereo. Somehow, somewhere, somehow, somewhere. Now we reflect on the things that we've been, and I dot the I's and hope you will cross all the T's. Sharing our stories and daring to dream, if fortune favors the fire that burns inside. Somehow, somewhere.
Willkommen zurück bei Welt im Ohr aus dem Studio im Funkhaus in Wien. Ich hatte vor einigen Jahren einen eher kritischen Bildungswissenschaftler in der Sendung. Und der hat etwas gesagt, das mir in Erinnerung geblieben ist, nämlich Pädagogik und Bildung funktionieren im Sinne der Gesellschaft. Es geht in Pädagogik darum, Kinder, Heranwachsende und Erwachsene für das Leben in der Gesellschaft tauglich zu machen. Das ist jetzt eine kontroverse Aussage, das weiß ich. Aber wenn man diesen Gedanken weiterspinnt in Richtung von älteren Menschen und der Alterspädagogik, stellt sich mir die Frage, welche gesellschaftliche Intention steckt denn hier dahinter? Gibt es eine Rolle, die den alten Menschen zugeschrieben ist in der Gesellschaft?
Zugeschrieben in der Gesellschaft. Ich würde sagen, also Bildung bis ins hohe Alter bewahren bedeutet schon auch quasi die Leute selbstständig zu halten, also möglichst lange selbstständig zu halten, dass sie auch ihre Belange selbst in die Hand nehmen können, dass sie ja, sich möglichst lang aktiv oder je nach ihren Talenten, je nach ihren Interessen einbringen können. Und ich möchte vielleicht was aufgreifen, wo auf das der Johann früher zu sprechen gekommen ist, so die gesellschaftlichen Aspekte. Was kann die Gesellschaft tun, um die Leute möglichst lange aktiv, jung zu halten? Ich glaube, da ist ganz wichtig, den Austausch zu fördern. Also das merken wir in unseren Projekten auch, dass da erstens einmal die Motivation.
Den Austausch zwischen wem?
Zwischen den Menschen.
Zwischen den Generationen.
Auch oder? Zwischen den Generationen. Mhm. Also zwischen Senioren, Seniorinnen in der Gruppe, aber auch zwischen den Generationen. Das ist einerseits ein hoher Motivationsfaktor, überhaupt sich aus den eigenen vier Wänden rauszubewegen, glaube ich. Und zweitens kann sehr viel entstehen. Also wenn man jetzt so den Austausch oder auch gemeinsame oder wenn man es schafft, so eine Art Brutplätze, nenne ich es einmal, das Wort habe ich jetzt auch in Amsterdam aufgeschnappt,
Breeding Places,
also Brutplätze für Ideen. Also wenn man es schafft, so Brutplätze zu gestalten und die Möglichkeit zu geben, dass Leute zusammenkommen, Ideen einbringen, Ideen weiterentwickeln und selbst was umzusetzen, ich glaube, das ist etwas, was unsere Gesellschaft weiterbringen kann. Also einerseits die Individuen aktiv hält und interessiert hält, aber auch generell unsere Gesellschaft weiterbringen kann, weil irrsinnig feine und nette Sachen entstehen können.
Ja, Friedrich, siehst du solche Brutplätze oder so Begegnungsräume auch in deiner ehrenamtlichen Arbeit in den Pflegeheimen und so oder eher nicht?
Brutplätze, weiß ich jetzt nicht. Einen Moment. Doch, vielleicht ist es die Vernetzung. Also einfach, dass Menschen zusammenkommen, gemeinsam ein Ziel verfolgen. Schauen Sie, wenn ich in der Früh aufstehe und ich habe eine Aufgabe, interessiert mich nicht, ob mir das Knie links oder rechts wehtut. Dann habe ich was zu tun, das taugt mir. Und es ist interessant, es gibt eine Studie von Untersuchungen von 148 Studien an der Brigham-Universität, vermutlich bekannt, über die Vernetzung, wie weit es gesundheitlich sich auswirkt. Und die sind draufgekommen danach, dass ein schwaches soziales Netz doppelt so schädlich ist wie Übergewicht und Alkoholismus. Das heißt, hier einfach durch diese Gemeinsamkeit, da passiert was. Und das erlebe ich wirklich ganz bewusst, auch in den Pflegeheimen, das ist auch wichtig, dass es gut koordiniert wird, dass die Rahmenbedingungen stimmen und dass die Leute wirklich zu einem Team zusammenfinden können. Also das halte ich für sehr wichtig. Und da gibt es also wirklich Leute, die sagen, oh ja, wunderbare Freundschaftskreis gefunden oder ich habe vergessen, dass ich Depressionsneigung habe. Oder irgendjemand hat mir mal gesagt, also jetzt bin ich mit 70 die ganze Zeit unterwegs, jetzt muss ich mal bei der Putzfrau suchen. Also verstehen Sie, hier beginnt Aktivität in dem Gefühl, mit anderen etwas zu tun. Also das halte ich für sehr, sehr wesentlich.
Ja, ich möchte noch eine Frage dazwischen stellen. Wie wichtig ist es denn, dass hier die Helferinnen und Helfer und die Betreuerinnen in den Pflegeheimen mit agieren? Weil die waren ja vor allem in eurem ersten Projekt so die primären, wie sagt man, nicht Forschungsobjekte, aber
die Zielgruppe.
Die Zielgruppe, dankeschön.
Das habe ich gesucht. Eigentlich uncharmant, aber das waren die Leute, mit denen wir gearbeitet haben, genau. Aus dem Grund, weil gerade wenn man von Hochbetagten und also älteren Menschen spricht, 80 plus, dann ist es ganz wichtig, dass man die dort abholt, wo sie leben, wo sie ihr Zeit verbringen. Und das ist halt auch eine gewisse Gruppe, die in Pflegeheimen oder in Pflegeeinrichtungen sind oder aber auch in Vereinen, in Organisationen, in anderen Gruppen. Und da haben wir die Idee gehabt, dass die Personen, die eben mit den Älteren arbeiten, wichtige Gruppen sind und so eine Art Lernbegleiter auch sein können. Also Leute, die genau diese Potenziale in den älteren Frauen und Männern sehen, aufgreifen können und damit gemeinsam was tun und fördern. Genau.
Ja, Johann, du wolltest auch noch ergänzen zu dem Thema.
Ja, ich wollte sozusagen, vielleicht ist das jetzt, trifft sich das ganz gut auf die beiden Punkte, die hier gesagt wurden, nämlich auf soziale Vernetzung und soziale Kommunikation, weil es gibt sozusagen jetzt aktuell eine Studie aus Deutschland, die mit einer sehr großen Fallzahl mit neurowissenschaftlichen Methoden das Gehirn vermessen hat und sozusagen nachweisen konnte, dass eben gerade diese soziale Vernetzung, die soziale Interaktion einen sehr, sehr starken Effekt auf das Gehirn hat und dass man jetzt quasi in der Lage ist, das auch darzustellen, zu messen und dass eben das auch die Grundlage dafür sein dürfte, höchstwahrscheinlich, dass diese Effekte, die hier angesprochen wurden, dass soziale Interaktion eben auch gesundheitsförderlich ist und dass man sich auch besser fühlt und so weiter, das spiegelt sich auch im Gehirn wider, das können wir auch im Gehirn jetzt tatsächlich messen. Und dass es da eben ganz unterschiedliche Grade der Vernetzung gibt zwischen den Menschen, die eben, wie gesagt, vorher mit dem Doppler hinterm Fernseher sitzen, versus die, die hinausgehen in die Welt, die sich in einer Gruppe anschließen, die sozial aktiv sind. Das, da haben wir jetzt auch die Möglichkeiten, das im Gehirn selber darzustellen, zu messen. Und das finde ich eben ganz erstaunlich und das bestärkt meine Idee und meine Vorstellung von solchen Aktivitäten, um eben einerseits auch die Lebensqualität zu erheben, aber auch natürlich um auch die Zeitspanne, wo ich aktiv und gesund im Alter tätig sein kann, das zu verlängern.
Ich würde gern zum Ehrenamt auch noch etwas anderes auf die Waagschale legen, auf die andere Seite nämlich. Und zwar, es gibt auch eine Sozialfalle. Also diese Geschichte mach, 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 das ist genauso wie active, wie kein Mensch mehr hört. Also im Grunde genommen geht es darum, wenn ich die Bedürfnisse aller anderen höher schätze als meine, dann gehe ich wunderbar ins Burnout. Und wenn ich mir dann die Erwartungen noch sehr hoch stecke, dann kriege ich ja die Enttäuschung gleich mitgeliefert. Das heißt, ich denke mir, es geht mir auch bei meinen Schulungen sehr darum, zu schauen, was tut mir gut. Und es steht ja auch in der Bibel, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und nicht mehr als dich selbst. Also ich denke, das sollte man auch hineinschreiben, dass das auch eine gesundheitsstabilisierendes ist und man sich nicht selbst überholen sollte.
Ja, das ist ein interessanter Aspekt, Johann. Wie gefährdet ist denn die Senioren-Altersgruppe für Burnout oder dann sich zu überfordern in diesem soziale Teilhabe und machen müssen?
Ich denke, das ist schon eine gewisse Gefahr. Wir erleben das immer wieder bei Personen, die zum Beispiel Demenzkranke versorgen und pflegen und betreuen, dass es hier immer wieder zu Fällen kommt, wo Menschen ihre lieben Angehörigen sozusagen pflegen und betreuen, 24 Stunden mit ihnen zusammen sind und praktisch ihre gesamte Zeit dafür opfern, und sehr lange, und das ist ein bisschen das Problem, keine Hilfe von außen annehmen wollen oder auch nicht wissen, dass es Hilfe gibt. Und dann in einen Zustand kommen, wo sie letztendlich sehr, sehr stark beeinträchtigt sind, wo sie nicht mehr ein- und aus können und wo auch dann die Qualität der Betreuung darunter leidet und das System dann irgendwann sozusagen kollabiert. Das gibt es. Das kennen wir gerade aus dem Pflegebereich sehr häufig. Und das ist auch ein wichtiger Faktor neben sozusagen der Persönlichkeit des kranken Menschen und der Persönlichkeitsbeeinträchtigung des kranken Menschen, der dann dazu führt, ob die Demenzkranken dann zum Beispiel ins Pflegeheim kommen oder nicht ins Pflegeheim kommen. Ja. Also das darf man nicht außer Acht lassen und da ist eben auch aus unserer Sicht Schulung wichtig, da wird auch Schulung angeboten, da wird auch Betreuung angeboten, allerdings wird das viel zu wenig in Anspruch genommen, herrscht noch viel zu viel Scham, viel zu viel Unwissen, viel zu viel Angst, auch viel zu viel Selbstüberschätzung und da ja, ist es sicherlich wichtig, dass man da noch mehr Öffentlichkeitsarbeit macht, um das sozusagen ein bisschen zu entkräften.
Ja, und wie ist es bei den Seniorinnen und Senioren selber? Also du bist ja auch Psychotherapeut in freier Praxis. Hast du Seniorinnen oder Senioren mit Burnout?
Mit Burnout so an sich habe ich eigentlich noch nicht gehabt. Ich habe eben, wie gesagt, das Thema, dass pflegende Angehörige sozusagen hier sehr stark belastet sind. Und ich habe das Thema, dass ältere Personen, die bereits eine psychische Krankheit haben und mit dieser psychischen Krankheit quasi in Pension gehen, da auch natürlich weiter damit kämpfen und Schwierigkeiten haben, Probleme haben und das auch im Alter dann letztendlich weiterhin ein Thema bleibt. Aber sozusagen Burnout in dem Sinn, dass ich jetzt in der Pension bin und dann vor einem Burnout stehe, weil ich 10 Reisen auf dem Plan habe, habe ich persönlich jetzt noch nicht erlebt.
Wir kommen schon langsam wieder ans Ende unserer Sendung. Ich habe noch 3 Fragen für jeden eine. Friedrich, du hast das am Anfang schon ein bisschen gesagt, aber du bist ja selbst schon Pensionist. Auch wenn du noch viele Jahre hast, bis du in das Alter der Hochaltrigen kommst. Du bist aber quasi so am Weg, dein eigenes Forschungsobjekt zu werden oder dein eigenes Interessensobjekt. Wie weit spielt denn dein persönliches Erfahrungswissen des Alterns, jetzt dieser Übergang in die Pension und alles mit ein in deine Arbeit im Ehrenamt und umgekehrt? Wie viel nimmst du für dein persönliches Leben von der Arbeit mit älteren Menschen mit?
Also ich nehme auf jeden Fall unglaublich viel mit und für mich sind diese Seminare, die ich halte, ein Austausch. Und zwar ein Austausch, also ich nicht das Besserwisser, sondern wir tauschen uns aus und da bringe ich auch meine Geschichten rein. Sie glauben gar nicht, was ich alles aus meiner Kindheit mitgetragen habe, zum Beispiel das Wenn-Dann-Spiel. Also wenn ich alles gemacht habe für die anderen, dann darf ich gut zu mir sein. Schwachsinn. Und ich habe endlos gebraucht, bis sie halbwegs aus der Geschichte stehen. Und interessant, wenn ich so etwas einbringe, sie glauben gar nicht, wie viele Aha-Momente da passieren. Und das, denke ich mir, ist es, was ich so schätze, weil nicht nur die anderen bekommen etwas viel mit, auch ich nehme davon viel mit. Also wenn jeder so seine Idee einbringt, dann haben wir eine ganze Menge Ideen im Raum. Also das ist für mich eine lebendige Form, damit umzugehen, mit dem Alter.
Johann, du bist ja auch in einem Mentoring-Programm an der Medizinischen Universität Wien, habe ich gesehen. Hattest du schon Senior-Studenten? Gibt es die an der Medizin?
Das kann ich jetzt nicht sagen, ob es die gibt. Ich persönlich habe noch niemanden getroffen, der älter wie, sagen wir, vielleicht 40 war. Also das kann ich jetzt nicht sagen. Aber das Mentoring-Programm ist gut angelaufen und ich glaube, es wird auch von den Studierenden geschätzt, dass eben Menschen, die schon ein bisschen länger im Leben sind, die ein bisschen Erfahrung im beruflichen Alltag gesammelt haben, das auch so ein bisschen dann an die jüngere Generation weitergeben.
Anita, ihr sammelt in eurem Projekt unter anderem ja auch quasi schon bestehende Initiativen und macht die sichtbar. Es geht ja viel um Sichtbarmachen bei euch. Hast du eine Lieblingsinitiative oder ein Best Practice, wo du sagst, das würde ich gern jedem mitgeben?
Ich hab jetzt gerade in der letzten Zeit so viele tolle Initiativen kennengelernt, aber vielleicht eine Initiative in Österreich, die mir auch ans Herz gewachsen ist, ist eine Gruppe in Kärnten vom Katholischen Bildungswerk, die Mitten im Leben Gruppen anbietet, die eigentlich das Ziel ist es, also Gedächtnisübungen mit Bewegungsübungen zu verbinden. Aber da hat sich eine Theatergruppe gebildet von älteren Damen, die schon mehr als 10 Jahren das Theaterstück Rumpelstilzchen aufführen und auch eine Erwachsenenversion erarbeitet haben. Und das sind wirklich Damen um die 80, die Theater spielen. Die Älteste ist über 90, hat vor 2 Jahren noch das Rumpelstilzchen gespielt. Und das finde ich so toll, weil das wirklich aus den Damen heraus entstanden ist. Und bemerkenswert und ein schönes Bild fürs Altern.
Ja, sag uns noch schnell, gibt es eine Webadresse, wo man sich informieren kann, wenn man mehr über dein Projekt wissen will?
Ja, also es gibt einerseits die www.querraum.org-Adresse. Da stehen alle unsere Projekte. Und es wird in Kürze auch die Invisible Talents Projekt Website geben unter www.invisibletalents.eu.
Dankeschön, wir sind am Ende unserer Sendung. Ich danke meinen 3 Gästen ganz herzlich fürs Kommen, Anita Rappauer, Friedrich Reuser und Johann Lerner. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank für die Einladung. Hey, hey, don't let me hear you say that you're giving up on all our hopes and dreams. Every day has a detour along the way,
But every road leads back to you and me. Steady now through the smiles and the tears. Miles are just baby steps in time. When we fall, we'll get up or even crawl. And when we're lost, our hearts will be our guide. Take a moment now to breathe. You and I are all we need. Sometimes you just have to believe that we are closer than anything. Hey, hey, now let me hear you say that you'll be on this journey your whole life. No one knows the things that lie ahead, but I promise you I'll never leave your side. Take a moment now to breathe. You and I are all we need. Sometimes you just have to believe that we are closer than anything. Oh, we are closer than anything. Take a moment now to breathe. You and I are all we need. Sometimes you just have to believe that we are closer than you think.